Guten Morgen, ich bin Susanne und bin im zweiten Bibelschuljahr und komme aus der Schweiz, was ihr bestimmt gleich gemerkt habt. Ich werde heute über das Thema Anbetung, ein Lebensstil, reden. Das ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt, weil ich mir sehr wünsche, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein, meinen Glauben wirklich im Alltag umsetzen zu können. Und ich glaube, dass Anbetung ein Schlüssel dazu ist. Genau, ich habe Schokolade mitgebracht. Natürlich Schweizer Schokolade. Ich mag diese Schokolade sehr gerne, ist eine meiner Lieblingsschokoladen. Und diese Schokolade, die Toblerone, stellt ja einen Berg von der Schweiz dar, das Matterhorn. Und das macht diese Schokolade für mich so besonders, weil ich Schokolade liebe und weil ich Berge liebe. Aber ich habe mir gedacht, ich verschenke heute jemandem von euch diese Schokolade. Weil ich es auch mag, Leute zu beschenken und sie zu ermutigen und ihnen was Gutes zu tun. Genau, darum möchte ich die jemandem verschenken. Ich schenke sie dir. Ja. Genau, das ist ein Teil von Anbetung. Wenn wir jemandem was Gutes tun, wenn wir jemanden ermutigen, wenn wir den Glauben im Alltag umsetzen. Wenn wir das Wort Anbetung hören, denken wir oft gleich an das, was wir vorher gemacht haben, an Lobpreis, an Gott preisen, ihn ehren, sein Wort zu proklamieren. Und das stimmt auch. Lobpreis ist, die Taten und Charaktereigenschaften Gottes zu proklamieren. Es ist der Ausdruck von gelebter Anbetung. Lobpreis ist, Gott mit oder ohne Musik dort, wo wir uns gerade befinden, anzubeten und ihn zu preisen. Das sind so bestimmte Zeiten in seiner Gegenwart, die wir uns bewusst nehmen und auch täglich nehmen sollten. In Psalm 100, Vers 4 steht, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Ja? Genau, das ist Lobpreis. In der Bibel gibt es verschiedene Worte für Lobpreis, die auch verschiedene Bedeutungen haben. Aber alles in allem bedeuten sie loben, preisen, Gott verherrlichen, ihn anbeten, ihn bekennen, ihn erkennen. Genau, manchmal ist es sogar übersetzt mit Alarmschlagen oder so. Also es ist ziemlich eine laute Sache. Und wir sehen an diesen Worten, dass Lobpreis eine Tat ist. Etwas, das wir eben bewusst machen. Aber was ist denn Anbetung sonst noch? Alles in dieser Definition von Lobpreis, diese Worte, ist Anbetung. Aber Anbetung selbst ist noch mehr. Es ist noch mehr als Gottesdienst. Es ist mehr als persönliche Zeiten mit Gott. Es ist mehr als ihn einfach zu erheben und ihn zu preisen. Anbetung umfasst unser ganzes Leben. Und die Frage bei Anbetung ist, für was schlägt dein und mein Herz? Das ist eine Herzenssache, eine Einstellung und eine innere Haltung. Anbetung ist nicht in erster Linie eine Tat, sondern ein Lebensstil, der dann gottgefällige Taten hervorbringt. In Johannes 4, 20 bis 24 spricht Jesus mit der Samariterin am Brunnen. Und dort in Vers 23 steht, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Also Gott sehnt sich nach Anbeten. Er hat uns geschaffen, dass wir ihn anbeten und Gemeinschaft mit ihm haben. Wir sind dazu berufen. Und Gott legte jedem Menschen den Wunsch ins Herz, dass wir irgendwas anbeten, also dass wir ihn anbeten, aber durch die gefallene Welt ist Anbetung auf alle möglichen Dinge ausgeweitet worden. Man kann alles in der Welt irgendwie anbeten. In Johannes 4, 22 steht, ihr, die Welt, betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Und in 1. Thessalonicher 5, 9 bis 10 sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Anbetung umfasst unser ganzes Sein, unseren ganzen Alltag. Hier steht, ob wir wachen oder schlafen, sollen wir mit ihm zusammen leben, egal was wir tun. Wir sollen ihn alle Zeit Anteil haben lassen an unserem Leben. In Johannes 4,20 bis 24 kommt das Wort anbeten 8-mal vor. Also ziemlich viel. Dafür wird das griechische Wort proskyneo verwendet. Pro heißt zu oder hin und kyneo heißt küssen. Aber es kann auch von kyon, von Hund abgeleitet werden. Proskyneo war früher der Fachbegriff für die Verehrung der Götter, was so viel wie niederknien oder niederwerfen bedeutete, oder den Boden, die Füße oder den Kleidersaum zu küssen. Proskyneo heißt also sich niederwerfen, sich völlig zu unterwerfen, vor jemandem auf die Knie fallen oder fußfällig verehren, kniefällig bitten oder anbeten. Und manche Gelehrte haben das so ausgelegt mit diesem Wort Hund, dass es kein Tier gibt, das einem Menschen mehr Zuneigung oder Hingabe entgegenbringen kann. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch hier einen Hund. Wer hat denn einen Hund? Genau. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, ihr kommt am Abend nach Hause, müde von der Arbeit, ihr öffnet die Tür und plötzlich hört ihr euren Hund, der euch entgegenspringt, der euch an euch hochspringt, der eure Hand leckt, der vor euch auf den Boden liegt oder was auch immer. Das zeigt doch irgendwie so die Freude, die ein Hund hat, wenn er seinen Meister sieht. Die Zuneigung, die er für seinen Meister empfindet. Und genau das bedeutet auch dieses Wort. Höchste Anbetung ist tiefe Zuneigung und Unterwerfung, völlige Hingabe aus überschwänglicher Liebe. Unterwerfung ist nicht einfach auf unsere Lobpreiszeiten beschränkt, wie heute Morgen, sondern wirklich auf unseren ganzen Alltag. Es ist eine Einstellung. So, das allgemeine Verständnis von Anbetung ist, dass wir irgendwo an einem bestimmten Ort irgendetwas Bestimmtes tun. Also hier, wir kommen in den Gottesdienst, wir preisen Gott im Lobpreis, was auch gut ist. Aber Anbetung ist nicht an einen Ort gebunden. In Johannes 4, 20 bis 21 sagt die Samariterin zu Jesus, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Dann spricht Jesus zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Juden, die haben im Tempel angebetet. Doch Jesus sagt hier in dieser Bibelstelle, dass sie das nicht mehr tun werden. Also die Gemeinde und christliche Veranstaltungen sind nicht nur dieser Ort, wo man anbetet. Anbetung ist nicht an einen Ort gebunden. Aber wo wird man denn sonst anbeten? In 1. Korinther 3, 16 bis 17 schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also jeder, der sich zu Jesus bekennt, hat den Heiligen Geist in sich und ist somit wie ein wandelnder Tempel. Wir haben den Tempel Gottes in uns und können Gott überall anbeten bei allem, was wir tun. Ich war im Februar zu Hause Und ich musste meine Steuererklärung ausfüllen. Eine Beschäftigung, die ich nicht gerade so liebe. Und ich habe mich schon öfters gefragt, wie ich denn Gott so in solchen Tätigkeiten anbeten kann. Muss ich dann in jedem Moment an Jesus denken oder wie soll das denn gehen? Und ich glaube, dass das eine Herzenshaltung ist. Also jetzt bei dieser Steuererklärung, dass ich die wirklich ehrlich ausfülle und nicht möchte, dass ich irgendwo noch ein bisschen Geld kriege oder was auch immer. Ich glaube, dass es Gott freut, wenn wir solche Dinge zu seiner Ehre tun. Jesus, der war ein ständiger Anbeter. Der hat ständig in Abhängigkeit und Verbundenheit mit seinem Vater gelebt. Er hat ein vollkommenes Leben geführt. In reiner Anbetung. Anbetung bedeutet, alles, was wir tun, wirklich zu Gottes Ehre zu tun. Anbetung ist ein Lebensstil. Aber was ist denn die Grundlage für so einen Lebensstil zu führen? Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat alle Schuld von uns auf sich genommen und darum haben wir Zugang zum Vater. In Johannes 14,6 sagt Jesus von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Wer Jesus allein vertraut, der kann eine Beziehung zu Gott haben. Jesu Tod am Kreuz ist der Beweis für Gottes Liebe. Er liebt uns so unendlich, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Und das, was Jesus für uns tat, das ist die Basis, die Grundlage, dass wir ihn anbeten. Sehr wichtig ist auch, um einen Lebensstil der Anbetung führen zu können, dass wir Beziehung zu Gott und zu seinem Wort haben. Also diese Entscheidung für Jesus reicht nicht aus. Wir müssen diese Beziehung pflegen. Wie in Johannes 4,22 steht auch in Apostelgeschichte 17,23, dass Menschen einen Gott anbeten, den sie nicht kennen. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Da sehen wir, dass es sehr wichtig ist, diese Beziehung zu Gott zu pflegen, damit wir ihn auch kennen. Wir brauchen solche Lobpreismomente wie heute Morgen, in denen wir Gott loben und Gemeinschaft mit ihm haben. Auch Jesus hatte solche Momente. In Markus 1,35 steht, und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Oder in Lukas 22,39-41 steht, und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg und kniete nieder und betete. Es war Jesus Gewohnheit, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Er tat das regelmäßig, jeden Tag. Und genau das sollten wir auch tun, weil wir Nachahmer von Jesus sind. Je mehr wir nämlich Gott kennen, desto größer kann auch unsere Anbetung sein. Das Ausmaß von unserer Anbetung wird immer dem Maß unsere Erkenntnis über ihn entsprechen. Weil jemanden, den wir nicht kennen, denn zu dem können wir auch keine Beziehung haben. Aber Gott möchte Beziehung, er möchte Anbeter. Und wenn wir Gottes Wort lesen, werden wir Jesus auch erkennen können. Und wenn wir sein Leben studieren, werden wir Gott erkennen können, wie in Johannes 14,7-11 steht. Das Wort Gottes ist die Grundlage für unsere Anbetung und es lenkt unsere Gedanken in die richtige Richtung. Je tiefer ich im Wort Gottes verankert bin, desto höher wird meine Anbetung sein. Aber ich frage euch jetzt vielleicht, wie man denn so ein Lebensstil lebt. Wie kann ich denn Gott mit meinem ganzen Leben ehren? In Kolosser 3,17 ist geschrieben, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. In manchen Übersetzungen steht auch tut alles zu Gottes Ehre. Und das können wir nur tun, wenn wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben, wenn wir ihn kennen, wenn wir wissen, wie er denkt, wie er gehandelt hat und mit welcher Haltung wir die Dinge tun sollen. Die Art, wie wir leben und uns benehmen, offenbart, was wir lieben und wem wir uns hingeben. Ich finde, dass dieser Vers sehr gut das Thema Anbetung beschreibt. Alles zur Ehre Gottes zu tun, in all unseren Worten und all unseren Taten. Das kann auch das Trinken vom morgendlichen Kaffee sein. Fragt euch jetzt vielleicht, wie das denn geht, aber das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass wir Essen und Trinken alles tun können zur Ehre Gottes. Stellt euch eine Liebesbeziehung vor zwischen zwei Menschen. Die haben nicht nur so spezielle Momente, wo sie vielleicht gerade aneinander denken oder wo sie einander sagen, dass sie sich lieben. Die denken vielleicht ständig aneinander. Und wissen, dass der andere sie liebt. Die wissen das einfach ständig bei der Arbeit überall. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir irgendwas tun, dürfen wir uns das bewusst sein, dass er uns liebt und dass er da ist, dass seine ständige Gegenwart hier ist. Genau, in Kolosser 3,23 steht, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also nicht das, was wir tun, entscheidet darüber, ob es Anbetung ist, sondern wie wir es tun, mit welcher Haltung. Das kann vielleicht heißen, dass ich 15 Klos pro Woche putze. Oder dass ich die Geschichte einer dementen Frau das 100. Mal anhöre, weil sie schon wieder vergessen hat, dass sie mir das gesagt hat. Oder es kann auch sein, dass ich die Warum-Fragen eines Kindes täglich immer wieder beantworten muss. Oder dass mich der Chef zu Unrecht beschuldigt. Und ich mich einem Vorgesetzten unterordnen muss, was mir eigentlich gar nicht passt. Und das alles mit einer demütigen und gottesfürchtigen Haltung zu tun. Nach Kolosser 3,16 sind wir ja dieser Tempel des Heiligen Geistes. So geschieht Anbetung in unseren Herzen und wir können sie überall ausleben. Ich möchte ein Beispiel von mir erzählen. Ich habe in der Schweiz vor der Bibelschule 3 Jahre in der ambulanten Pflege gearbeitet. Und in meinem Beruf ist das so, dass ich vor allem alte Menschen gepflegt habe, aber auch deren Haushalte gereinigt habe. Und das gab dann oft 2 Putzeinsätze pro Nachmittag. Und ich habe das immer sehr gründlich und sauber gemacht, weil ich das einfach mag. Ich mag es gerne sauber und wollte das Beste für meine Kunden. Aber manchmal gab es auch Momente, in denen ich dachte, ja, diesen Klobürstenhalter, den putze ich jetzt heute nicht. Und diese Materialbox, das lasse ich heute auch sein. Weil ich putze ja immer so gründlich. Ich mache das immer so gut. Und dann, ja, spielt das jetzt auch keine Rolle, ob ich das heute putze oder nicht. Aber dann kam meistens die Stimme des Heiligen Geistes und hat mich darauf aufmerksam gemacht, hey Susanne, das putzt du jetzt heute. Ich will, dass du das putzt. Und schlussendlich habe ich dann meistens diese Arbeit getan. Und das Schöne war dann, dass die Kunden das meistens bemerkt haben und gesagt haben, hey Susanne, das putzt meistens niemand. Du putzt immer so gründlich. Und es hat mich dann voll ermutigt, irgendwie auf den Heiligen Geist wirklich zu hören und das zu tun, was Gott von mir möchte. Weil er möchte, dass wir ihm auch in solchen Tätigkeiten einfach treu sind und ihn anbeten und diese Dinge auch mit der richtigen Haltung tun. David spricht in Psalm 16,8, ich habe den Herrn stets vor meinen Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. David spricht hier einen sehr wichtigen Aspekt an. David war sich der ständigen Gegenwart Gottes voll bewusst. Er wusste, dass Gott da ist und er konnte so viel bewusster mit ihm leben und ihn spüren. Und das möchte Gott auch mit uns. Er möchte ständig mit uns leben. Er möchte mit uns zusammen sein. Und die Folge daraus ist ein freudiger und reiner und freier Lebenswandel. Ich muss nicht einfach für Gott arbeiten und irgendwas Gutes tun. Das ist nicht das Ziel. Aber wenn ich mich mit ihm beschäftige, dann werde ich meine Tätigkeiten zu seiner Ehre tun. Ein Anbeter fragt nicht nach sich selber, sondern nach Gott, weil das Gott ehrt. Gott freut sich, wenn wir trotz schlechten Gefühlen ihn anbeten, mit ihm zusammenleben oder in schwierigen Situationen ihn Anteil haben lassen an unserem Leben und für ihn Dinge tun. Ich war vor ein paar Jahren an einem Pfingsttreffen und es ging mir nicht so gut. Ich ging dann in den Gebetsraum und habe dort Gott meine Dinge gebracht, die wie große Berge vor mir waren und wo ich nicht mehr weiter wusste. Und dann gab mir Gott so ein Bild, wo ich mich in einem Raum, in diesem Gebetsraum gesehen habe. Und ich versuchte die ganze Zeit, die Türe zuzuhalten, damit der Feind nicht reinkommt. Aber das klappte nicht. Der kam immer wieder, weil ich ihm dadurch auch Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und dann wurde ich mir so dem Licht im Raum bewusst und ich sah Jesus. Und Jesus sagte, hey Susanne, komm zu mir. Und ich ging dann auf Jesus zu und habe ihn angebetet, habe meinen Blick auf ihn gerichtet. Und da wurde die Macht des Feindes immer kleiner und er verschwand dann ganz aus diesem Raum. Und das hat mich voll ermutigt, wirklich zu merken, wenn ich meinen Blick auf Jesus richte, wenn ich Zeit mit ihm habe, Gemeinschaft mit ihm habe, hilft mir das dann auch, so zu leben, wie Gott es möchte, weil ich ihn gesehen habe, weil ich ihn ein Stück weit erkannt habe. Jesus ist es wert, ständig von uns angebetet zu werden, weil er den Preis bezahlt hat. Und ich ermutige uns einfach, nah am Herzen Gottes zu bleiben und ihn in all unsere alltäglichen Dinge mit einzubeziehen. Findet Gott mich und dich als einen Anbeter, als eine Anbeterin. Auch in den uninteressantesten Situationen wie Klosputzen. Schlägt mein Herz für Jesus auch in den alltäglichen Dingen? Denke ich bewusst an ihn? Nehme ich bewusst seine Gegenwart wahr? Und lebe ich einen Lebensstil der Anbetung? Ich möchte uns ermutigen, uns diese Fragen immer wieder zu stellen und so unseren Lebensstil zu überprüfen. Denn für Jesus lohnt sich alles, weil er alles für uns gegeben hat. Genau. Antje wird jetzt noch ein paar Punkte zu diesem Thema weitergeben.
Wenn wir drüber nachdenken, einen Lebensstil von Anbetung zu führen, dann gibt's einen, der großes Interesse hat, dass das nicht passiert. Nämlich der die Anbetung gerne für sich hätte, dem es sehr daran liegt, dass wir nicht Gottes Liebe empfangen. Weil wenn wir uns geliebt fühlen, wenn wir erleben, dass uns jemand liebt, dann ist es ja ganz einfach, selber auch zu lieben, oder? Da muss uns keiner sagen, du musst jetzt. Also jemand, der eine Frau, das kann ich ein bisschen beurteilen, ich bin eine, die sich geliebt fühlt, da geht das Herz auf. Man muss keiner sagen, du musst jetzt aber den anderen auch mögen. Das passiert. Wenn wir uns geliebt fühlen, dann lieben wir wieder, ja. Und ich möchte auf zwei Fallen noch kurz eingehen, die der Feind uns oft stellt, damit Gott die Anbetung nicht bekommt in unserem täglichen Leben. Wir denken in aller Regel, Anbetung, das hat ja mit Gott und mir zu tun. Aber Gott sieht das anders. Es hat nicht nur mit Gott und mir zu tun. Im ersten Johannesbrief lesen wir, Kapitel 2. Wer sagt, Vers 9 und folgende, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, das kann auch heißen, nicht lieben wollen, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Das ist ungefähr so, wir können sagen, oh Jesus, ich liebe dich, du bist der Wichtigste, ja. Und Gottes Wort sagt, wenn wir gleichzeitig in Beziehungen leben, die nicht geklärt sind, wo wir Bitterkeit in unserem Herzen haben oder wo unser Herz Negatives hegt dem anderen gegenüber, sind wir verblendet. Das heißt, wie so eine Sonnenbrille, du nimmst Sachen auf einmal anders wahr, aber du merkst das nicht, weil du ja nicht weißt, dass du eine Brille auf hast. Ich kann mir jetzt einreden, dass die Wände hier grün sind. Und ich kann ganz davon überzeugt sein, wenn meine Brille das grün macht und du sagst mir, die Wände sind orange, sag ich immer, ich weiß doch, was ich sehe. Ja, das ist das Wesen von Verblendung. Ich komme zu falschen Schlüssen. Und das kann uns passieren, wenn wir unser Herz nicht bewahren auf der Vertikalen. Stell dir mal vor, du hast einen kleinen, du bist vielleicht jetzt, sag ich mal, 18, 19 Jahre alt, waren wir ja die meisten von uns mal und einige werden es noch. Und du hast einen kleinen Bruder, der ist 3. Und jetzt sterben aus irgendwelchen Gründen durch einen Unfall eure Eltern und plötzlich bist du Papa, bist du Mama für diesen kleinen Kerl, den du lieb hast. Bisher warst du einfach der große Bruder beziehungsweise die große Schwester und jetzt kommt die Beziehung auf eine ganz andere Wichtigkeit. Und ihr seid auch Familie jetzt füreinander, weil der Rest der Familie ist nicht mehr da. Und es ist dir eine ganz, ganz wichtige Beziehung. Und jetzt kommt da jemand in dein Leben, ein hoffentlich zukünftiger Partner, du verliebst dich, ihr verliebt euch und ihr wollt natürlich Zeit miteinander verbringen, aber immer, wenn ihr euch trefft, kommt von deinem Geliebten sowas wie, boah, schick doch mal diese kleine Nervensäge hier weg, ich kann den nicht leiden. Was macht das mit uns? Fühlen wir uns geliebt? Irgendwie funktioniert das nicht, oder? Wenn der andere, der sagt, Antje, ich hab dich lieb, mit dem, was mir sehr, sehr viel bedeutet, umgeht, als wenn er das mit Füßen tritt, dann würde ich die Liebe zu mir in Frage stellen. Oder? Ist doch ganz normal. Wenn dem anderen nicht wichtig ist, was mir wichtig ist, dann würde ich die Liebe zu mir in Frage stellen. Und so ist es auch mit Gott. Weil Gott liebt die anderen auch. Was uns manchmal rätselhaft erscheint, wenn wir ehrlich sind, oder? Aber ich kann nicht sagen, Gott, ich liebe dich, ich will dich anbeten und die anderen mit Füßen treten. Das tun wir ja normalerweise nicht buchstäblich, aber so innerlich oder gedanklich oder vielleicht in unserem Reden über die anderen treten wir einander manchmal mit Füßen. Und Gott sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Ich liebe den anderen. Und wenn du danach fragst, was in meinem Herzen ist, dann musst du gucken, was in deinem Herzen gegenüber den anderen ist, insbesondere gegenüber den Geschwistern. Im Epheser, glaube ich, heißt es, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Gottes Wort ist so realistisch. Er tut nicht so, als wäre immer alles ganz toll. Jesus hat das ja selber auch sehr durchleben müssen mit seinen 12 Jungs. Wir wissen das ja als Christen auch, dass Vergebung ganz wichtig ist und machen das dann ja auch meistens. Wir erkennen, okay, wir sollen einander vergeben, Matthäus 18, das ist die Geschichte vom Schalksknecht und so, und wir wollen ja keine Türen öffnen, also sage ich, Jesus, ich vergebe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, persönlich machen müssen und immer wieder auch in der Seelsorge die Erfahrung gemacht, dass wir oft trotzdem auf der Beziehungsebene eben nicht wirklich frei werden, dass unser Herz irgendwie hart ist und dass Beziehungen abkühlen und so. Und ich glaube, dass wir oft mit der Vergebung ein bisschen schnell sind. dass wir das gut meinen. Aber wenn wirklich Sachen passieren auf Beziehungsebene, dann ist es doch oft so, dass in unserem Herzen, in unseren Gefühlen auch Sachen passieren. Und dass Schmerzen entstehen, dass Wut entsteht, manchmal sogar bis hin zu Hass, Ärger oder einfach Enttäuschung. Dann Ängste davor, das nochmal zu erleben, Ablehnung zu erleben oder bloßgestellt zu werden. Ich bin jahrelang nicht zum Zahnarzt gegangen, weil ich Angst davor hatte. Ja? Inzwischen gehe ich wieder und lass mir jedes Mal eine Spritze geben, einen echten Weichei. Aber wenn wir Angst vor was haben, dann vermeiden wir und wir ziehen uns zurück auch von Beziehungen. Und wir treffen, wenn Verletzungen passieren, Entscheidungen, oft innerlich, oft nicht so bewusst, aber zum Beispiel von dir lasse ich mich nicht nochmal verletzen. Das heißt, wir haben innerlich schon so die Krallen ausgefahren, oder Entscheidungen wie, ich werde dir beweisen, dass ich im Recht bin. So eine verkappte Rache, Rachegefühle. Oder ich werde mein Herz nicht mehr öffnen. Oder ich werde nicht mehr weinen. Und solche Entscheidungen machen Beziehungen letztendlich kaputt. Und dann, das beachten wir alles nicht und sagen, okay, Jesus, ich vergebe jetzt. Und ich will jetzt weitergehen. Ich will nichts mehr gegen meinen Bruder im Herzen haben. Aber mit den ganzen Sachen, die da eigentlich sind, Ärger, Wut, Rache und diese Entscheidungen, auch mein Herz zuzumachen, mit denen reden wir gar nicht über Jesus, über die reden wir gar nicht mit Jesus. Und genauso verstandesmäßig, wie unsere Entscheidung zu vergeben war, ohne das Herz zu beteiligen, ist dann eben auch der Effekt. Das heißt, theoretisch haben wir einander vergeben, aber unsere Herzen sind nicht frei. Und das merken wir dann im Miteinander. Aber der Anspruch des Wortes Gottes und auch die Chance des Wortes Gottes ist, dass wir einander von Herzen vergeben. Aber das bedeutet, dass ich ehrlich werden muss mit dem, was in meinem Herzen ist und auch mit Anklage, mit Bitterkeit, mit Schmerzen, mit Ängsten ganz, ganz ehrlich werden und damit ehrlich zu Gott kommen. Ich war mal sehr erschrocken, als ich verletzt war in einer Beziehung und ich habe gleich versucht, auch geistlich mit umzugehen, zu vergeben, zu segnen und all das, was man so kennt, ne? Und ich habe gemerkt, ich werde nicht frei in der Beziehung. Es war total kompliziert und anstrengend und schmerzhaft. Bis ich mal vor Gott ganz ehrlich wurde mit dem, was da wirklich war in meinem Herzen, habe ich mich sehr erschreckt. Das war alles andere als geistlich, bis hin zu Hass. Und erst als ich damit ehrlich wurde und das ehrlich zu Jesus gebracht habe und dann gesagt habe, und jetzt lasse ich los, jetzt vergebe ich und ich bringe das unter dein Blut, dann ist Veränderung da reingekommen. Und dann konnte auch Heilung in der Beziehung wieder anfangen, auch wenn es dann immer noch ein Prozess war, aber dann war der Weg frei. Und ich glaube, das versucht der Feind zu verhindern, dass wir gründlich einander vergeben und es nicht einfach nur zudeckeln. Ein zweiter Aspekt, eine Falle, in die wir, glaube ich, als Christen oft laufen, möchte ich euch mal mit Mike vorspielen. Du kannst dich schon mal da hinstellen, Mike. Ich habe mir jetzt sein Auto ausgeliehen, ja? Wir sind Freunde, haben ein herzliches Verhältnis. Er hat mir sein Auto ausgeliehen und ich bin damit gefahren und bringe ihm jetzt den Schlüssel zurück und stell den Motor ab, will den Sitz wieder zurückstellen, weil er hat ja etwas längere Beine als ich. Dezent. Und ich stelle also den Sitz zurück und lande ganz hinten, fast an der Rückbank. Und ich denke, sage ich jetzt nicht, was ich im ersten Moment denke, weil das soll man ja nicht sagen. Ich denke, oh nein, was ist jetzt los? Und ich versuche, diese Arretierung wieder zu finden und es funktioniert nicht. Ist wie, als wenn das glitscht, ja? Also kein Raster mehr. Da denke ich, oh nein, Mist, jetzt habe ich dieses Auto kaputt gemacht. Und ich weiß, er muss da jetzt, was weiß ich, eine wichtige Fahrt mitmachen. Und ich denke, wow, wie wird er reagieren? Ist mir total peinlich. Er hat mir gesagt, könnt ihr euch reindenken? Ja? So, jetzt bringe ich ihm also nach 2 Wochen, wo er mir das Auto geliehen hat, den Schlüssel wieder und ich sage, hallo Mike.
Na, alles klar.
Okay, danke, das war's schon. Vielleicht habt ihr gemerkt, er will mich ganz, danke, darf sich setzen, darf sich ganz unbefangen setzen. Er will mich ganz, er nimmt mich ganz unbefangen, freundlich in den Arm und ich denke, ja, Gott hat mal zu mir gesagt, Antje, wenn du dich schuldig fühlst, kannst du meine Liebe nicht empfangen. Und so ist das. Wenn ich fühle mich schuldig und deshalb bin ich in seiner Umarmung wie ein Lineal oder wie ein Stück Brett. Und ich denke, oh, wenn der wüsste. Ja, und ich kann nicht, das kommt überhaupt nicht an mich ran, dass er herzlich ist. Gott weiß ja, was wir verzapfen. Und na klar, wenn da Schuld ist, dann hat Jesus doch den Ausweg geschaffen, dann darf ich die zu ihm bringen, darf ihn um Vergebung bitten. Aber dann sind wir manchmal so, dass wir die Schuld selber nicht loslassen, sondern Susanne hat vorhin die Schokolade verschenkt. Wie heißt du, die du bekommen hast? Manuela. Wenn Susanne gesagt hätte, Manuela, ich möchte dir eine Schokolade schenken, und sie hätte gesagt, ja toll, danke, aber die Schokolade wäre hier liegen geblieben, dann hätte Manuela nichts davon gehabt. Erst in dem Moment, wo sie es wirklich für sich genommen hat und geglaubt hat, kann sie sie jetzt auch essen oder teilen mit uns allen. Na Quatsch, genieß sie. Ja, wir müssen Vergebung auch empfangen. Und wenn wir nicht Vergebung empfangen und glauben, dass Jesus uns vergibt, dann werden wir auch keine Anbeter sein im Alltag, weil wir uns nämlich schuldig fühlen und ständig mit dem Gefühl rumlaufen, boah, was Gott wohl über mich denkt. Und dann habe ich nämlich eher das Bedürfnis von, also nicht in die Nähe kommen. Und wenn ich denke, dass Gott was gegen mich hat, dass er unzufrieden mit mir ist, dann werde ich nicht seine Nähe suchen, dann fühle ich mich nicht geliebt und dann ist Anbetung eher eine Pflichterfüllung. Und das ist so wie ein Hund, der dressiert wurde, wenn Herrchen kommt, dann lauf schnell entgegen und setz dich hin und mach Männchen oder so. Das ist nicht, was unser Herz berührt, oder? Sondern gerade diese Überschwänglichkeit, dieses, wie Susanne das so schön beschrieben hat, das ist doch, was ein Herrchen, also ich habe eine Katze, die sind nicht ganz so überschwänglich, aber das ist, was das Herz berührt und was gut tut, oder? Und was Gott sich auch wünscht von uns. Und deshalb liegt dem Feind so daran, das zu verhindern. Aber Gottes Wort sagt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wir dürfen glauben, dass das Blut von Jesus ausreicht, um uns völlig zu reinigen und dass Gott echt zufrieden mit uns ist. Auch wenn wir gerade echt was verzapft haben, wenn ich umkehre, Jesus das bringe, dann darf ich wissen, Gott freut sich, dass ich komme. Wenn ich das nicht weiß, werde ich nicht leidenschaftlich anbeten, werde ich nicht bei meiner Tasse Kaffee schon denken, oh Gott ist da, dann werde ich denken, oh, ich habe schon das und das und das wieder nicht hingekriegt. Also, es ist wichtig, dass wir auf der horizontalen gucken, dass unsere Beziehungen in Ordnung sind und nicht nur oberflächlich, sondern dass unsere Herzen frei sind füreinander und dass wir unsere Herzen auch wieder aufmachen. Und zum Zweiten, glaube an die Kraft des Blutes Jesu und lass dich nicht in Schuldgefühlen festhängen. Sonst bist du der Freimütigkeit beraubt. Dann kommst du nicht mit Freimütigkeit zu Gott. Dann wirst du nicht seine Liebe empfangen können, auch auf einer emotionalen Ebene. Dann bleibt das alles im Verstand hängen. Aber ich glaube, wir sollen Gott ja lieben von ganzem Herzen, ganzem Verstand, mit allem. Das bedeutet, wir brauchen das auch seine Liebe im ganzen Herzen zu empfangen, nicht nur in unserem Wissen, sondern dass es wirklich ans Herz rankommt. Und das Blut von Jesus reicht. Römer 1, Vers 16 sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, das ist eine Kraft zum Heil. Heil, Heilung, Rettung, Erlösung, jedem, der glaubt. Und das Evangelium hat so eine Power, Beziehungen untereinander heile zu machen. Das Evangelium hat Power, mich in der Beziehung zu Gott wieder frei zu machen, dass ich von Herzen ein Anbeter werde. Sonst habe ich noch eine Last mehr. Okay, jetzt muss ich auch beim Kaffeetrinken Gott anbeten. Ja? Und das ist ganz weit weg von Beziehung. Aber wie Susanne das gesagt hat, es geht um Beziehung mit Gott, es geht um Herzensgemeinschaft. Und dann wird es eine ganz natürliche und schöne Sache. Und Tobi, kannst du vielleicht kurz ans Klavier gehen? Vielleicht ist es gut, wenn wir haben jetzt viel gehört über Anbetung. Und auch das nützt alles nichts, wenn wir es nicht irgendwo persönlich machen, wenn wir nicht reagieren. Und ich lade uns ein, dass wenn Tobi einfach ein bisschen spielt, dass wir selber persönlich unser Herz zu Gott bringen und sagen, okay, wie sieht's bei mir aus, Herr Jesus? Und unser Herz ganz neu öffnen. Und nicht bedrückt hier rausgehen, sondern jeder von uns, der Jesus kennt, hat das erlebt, wie sein Blut uns frei macht, reinigt, heilt, oder? Und bring ihm vielleicht auch gerade die Dinge, wo du weißt, da steht was zwischen dir und ihm oder zwischen dir und anderen. Triff Entscheidung, leg dich fest vor ihm, vielleicht auf jemanden zuzugehen und dein Herz wieder aufzumachen. wirklich zu vergeben, wirklich loszulassen und vielleicht auch Jesus erstmal all das zu bringen, was sich da so angesammelt hat im Herzen.